La Rondinella Amante, das war die Arie des Corrado aus dem zweiten Akt des Drama per Musica Griselda von Antonio Vivaldi. Gesungen hat Justine Davis und er wurde vom Ensemble Matthäus unter Jean-Christophe Spinosi begleitet. In dieser Arie geht es um die Treue einer liebenden Schwalbe, beziehungsweise in diesem Fall steht die liebende Schwalbe ziemlich sicher für einen Menschen, von dem man hofft, er möge treu sein. Lufticus, die Schwalbe, das ist heute der Titel unserer Matinee in SWR Kultur. Und so richtig treu klingt Lufticus ja erstmal nicht, aber da kann man sie ja täuschen. Und deshalb geht es jetzt auch um das Wesen der Schwalbe und darum, wie sie lebt. Im Gespräch mit einem der bekanntesten Schwalbenexperten des NABU, der für seine Arbeit zum Schwalbenschutz sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist. Mit Rudi Apel spreche ich. Hallo, Herr Apel.
Hallo.
Fangen wir doch gleich mal mit dem Einstieg aus dem Musikstück an. Wie treu ist denn die Schwalbe?
Ja, die Schwalbe ist sehr standorttreu. Sie kommt jedes Jahr wieder an derselben Brutplatz zurück, sofern sie die ganze Reise übersteht.
Mhm. Und wo sind sie? Wahrscheinlich in Afrika?
So wie die sind südlich der Sahara, in Zentralafrika. Das sind die großen Überwinterungsgebiete unserer Schwalben.
Und das ist natürlich eine sehr beschwerliche Reise für die Schwalben.
Ja, das ist erstens mal ein sehr weiter Weg. Und sie müssen halt über Wasser ziehen, egal in welcher Zugroute da sie fliegen. Und es ist für die Vögel immer wieder anstrengend, weil da kann man halt nicht rasten zwischendurch.
Das heißt, die können auch im Schlaf fliegen?
Nein, die Schwalbe kann bei Nacht nicht fliegen. Bei Nacht kann nur der Mauersegler fliegen, aber die Schwalbe, die muss abends runter und fliegt dann morgens weiter.
Mhm. Mauersegler, das habe ich mir auch notiert, weil ich bei Schwalben irgendwie automatisch an Mauersegler denke. Wahrscheinlich, weil sie sich irgendwie ähnlich sehen, die sind aber gar nicht miteinander verwandt, oder?
Nein, die Schwalbe und der Mauersegler sind nicht verwandt. Der Mauersegler, der gehört zur Gattung der Segler.
Ah ja, okay. Also sehen sich ähnlich, aber ansonsten haben sie nicht viel miteinander zu tun.
Nein, die haben auch verschiedene Nester, die Mauersegler und die Schwalbe. Und wie gesagt, der Mauersegler, der ist ja vom Ausschlüpfen bis zum Tode praktisch, außer in der Brutzeit, in der Luft.
Mhm. Und die Schwalben, das fand ich jetzt sehr schön, dass Sie das angesprochen haben, die bauen ja ganz besonders charakteristische Nester. Vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu erzählen, wie die nisten.
Ja, die Mehlschwalbe, das ist ja die, wo außen an die Häuser ihre Nester baut. Die ist so kugelförmig und hat nur einen kleinen Eiflugschlitz oder Loch, wo sie reinfliegen können. Die Rauchschwalbe, das ist die, wo in der Stelle ihre Nester hat. Und die hat so einen Napf und das ist nach oben offen. Und so eine Schwalbe braucht halt für so ein Nest, wenn sie das baut, das, wenn man das sieht, das sind ja etwa so, wie so Kügel sieht das aus.
Mhm.
Und da braucht sie 1200 von denen Kügeln, bis so ein Nest fertig ist.
Aha, und aus was sind die?
Ja, der Idealfall wäre Lehm oder so Kalkboden. Aber zwischenzeitlich ist ja bei uns alles versiegelt, sodass die Schwalbe auch, ich sage jetzt mal, ganz normale Dreck verwendet zum Bauen. Das bringt dann die Probleme mit sich, dass die Nester nicht halten an den Hauswänden. Und deshalb empfehle ich ja, dass man Kunstnester hochmacht. Da können die Schwalben mehr oder weniger kommen und anfangen zu brüten.
Das heißt, sie sparen sich da wahnsinnig viel Zeit, die sie dann in den Schwalbennachwuchs stecken können, sozusagen.
Ja, sie können da zweimal brüten oder wenn es ganz gut ist, auch dreimal. Das ist dann der Vorteil von den Kunstnestern.
Aha. Ist das abhängig von der Schwalbenart, wie oft die brüten im Jahr? Oder machen das alle, ich glaube, vier Schwalbenarten gibt es ja in Deutschland.
Ja, also die Rauch- und Mehlschwalbe brütet im Normalfall zweimal. Die Uferschwalbe und die Felsenschwalbe brütet überwiegend nur einmal.
Aha. Also ich habe auch gelesen, dass diese Schwalbenbabys, die Vogelbabys, ziemlich viel zum Fressen brauchen. Und zwar habe ich gelesen, 250.000 Insekten so ungefähr, bis sie Flücke sind. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ein bis dreimal im Jahr, so was weiß ich, wie viele Vogelbabys haben die, 3 bis 6, sowas. Also das ist ein ziemlicher Aufwand, was die Eltern da haben. Klingt sehr stressig.
Ja, das ist für die Vögel auch stressig, die Brutzeit oder die Fütterzeit nachher. Die müssen richtig kräftig fliegen. Und zwischenzeitlich macht uns das auch ganz große Probleme. Also die letzten Jahre kriege ich vermehrt junge, kleine, fast ausflugfähige Schwalben. die am Boden liegen und habe die auch schon untersuchen lassen mit dem Ergebnis leerer Magen, also verhungert.
Und das hängt wahrscheinlich mit dem Insektensterben auch zusammen, oder? Ist jetzt nicht schwer zu kombinieren.
Ja, das ist das große Thema. Es gibt einfach zu wenig Insekten. Und das größte Problem ist die frühe Maaten, die die Landwirte machen. Also sie den Ende April, Anfang Mai schon die Wiese mähen, da gibt es kein Blümchen. Mhm. Und wie man so schön sagt, ohne Blumen keine Insekten und ohne Insekten keine Vögel.
Was kann man denn machen? Sie sind ja Initiator der Auszeichnung Schwalbenfreundliches Haus und Sie haben jetzt schon angesprochen, es gibt da Nester, die man anbringen kann ans eigene Haus. Wie sieht denn das aus?
Ja, die Nester anbringen, das kann jeder machen. Sage ich immer, man kauft sich so ein Nest, hängt es auf. Wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, dann hat man zumindest den Versuch gemacht. Was wirklich fast problemlos gelingt, ist, wenn man eine bestehende Kolonie neue Nester hinmacht, dass die Nester angenommen werden.
Ach so, weil vorher schon andere Schwalben da waren, dann fällt es denen leichter, sich da auch anzusiedeln.
Ja, weil die Mehlschwalbe ist ein Kolonierbrüter. Mhm. Man könnte sagen, je größer die Kolonie, je wohler fühlt sich die.
Was natürlich auch sehr schön ist, wenn man so eine Schwalbenkolonie am Haus hat. Das macht ziemlich viel Spaß, die zu beobachten. Dieses Jagdverhalten von Schwalben ist nämlich ziemlich spannend, wenn die den Insekten hinterherfliegen. Und was ich auch spannend finde, die Insekten steigen nach oben, wenn der Luftdruck sinkt. Und wenn der Luftdruck höher ist, dann sind die Insekten am Boden. Das heißt, man kann die so ein bisschen als Barometer benutzen.
Ja, das kann man so sagen, dass die damals Wetter oder das Hoch und Tief kann man an die Schwalbe feststellen.
Wie kamen Sie denn eigentlich zu den Schwalben? Was hat bei Ihnen diese große Liebe ausgelöst?
Ja, die Schwalbe war schon immer ein bisschen ein Lieblingsvogel von mir in meiner Jugendzeit. War gegenüber ein Bauernhof und da sind 15, 20 Nester waren dort. Und das konnte ich von meinem Zimmer aus als kleiner Junge schon immer beobachten, wie die Schwalbe da fliegt. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und wo ich dann aktiv wurde im Naturschutz, wurde ich auch relativ schnell mit dem Schwalbenproblem kontaktiert. Und er hat sich so entwickelt. Und zwischenzeitlich bin ich halt auch relativ bekannt und kriege natürlich auch immer die Probleme auf den Tisch. Mhm. Leider.
Ja, er kennt, liebt und arbeitet für Schwalben und hat dafür auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Der Schwalbenexperte Rudi Apel vom NABU. Mit ihm habe ich mich über seine Lieblingstiere und auch die Lieblingstiere der heutigen SWR-Kultur-Matinee unterhalten. Über Schwalben, die Luftikusse unter den Vögeln. Vielen Dank, dass Sie uns ins Studio gesegelt sind, Herr Apel.
Ja, gerne.